herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Football-Crime-Podcasts Der Rapidkessel. Mein Name ist Simon Hirt und ich freue mich, dass ihr wieder beim Palästra-Podcast dabei seid. Im ersten Teil hat uns Rapid-Fan Alex erzählt, wie er die Stimmung beim Fanmarsch wahrgenommen hat, wie er versucht hat, die Einkesselung durch die Polizei zu umgehen, auch weil er die Eintrittskarte seines Bruders in der Tasche hatte, der gar nicht am Cortejo teilgenommen hat. Er hat uns erzählt, was sich einige Fans über die Motive der Polizei zu diesem Zeitpunkt gedacht haben, nämlich dass da mehr als nur eine spontane Aktion dahinter stecken könnte. Und als letztes hat er uns in Teil 1 Folgendes erzählt.
Ohne die Besonnenheit in dem Moment durch die organisierte Fanszene, da ein komplettes Chaos ausgebrochen wurde, weil die organisierte Fanszene hat uns oft genug gesagt, hey Leute, bleibt so ruhig, halten wir zusammen, wir sind jetzt in dieser Arschsituation, wir können nichts ändern. Die organisierte Fanszene hätte genauso sagen können, hey, vermummen wir uns, Pyrotechnik, los, wir brechen da jetzt durch. Also die organisierte Fanszene hat hier eigentlich den besten Schritt gemacht, um eigentlich quasi Menschenleben, klingt jetzt übertrieben, aber in andererseits, wenn eine Massenpanik ausbricht, auf der anderen Seite war ein Zaun von nicht mal einem oder von einem Meter Höhe. Wenn da irgendwie mehr eskaliert, fliegen die Leute 10 Meter auf die Tangente runter.
Wieder im Podcast zu hören sind auch mein Kollege Michi Hönig, der den Fall recherchiert hat, und Rechtsanwalt Paul Kessler, der uns mit seinen juristischen Analysen zur Seite steht. Viel Spaß beim zweiten Teil des Football Crime Podcasts, der Rapidkessel.
Der Ort war objektiv praktisch, um Leute zu kesseln, aber genauso objektiv gefährlich, um Leute zu kesseln, weil es ist nun mal so, dass es ist sehr eng. Es war, auch wenn der Richter das ein bisschen beiseite geschoben hat, es war definitiv kühl und nass und dadurch gatschig und rutschig an dieser Stelle, weil das ist nun mal einfach nur ein Trampelpfad. Und es geht daneben auf die Tangente runter. Und die Polizei hat das sogar relativ genau vorgebracht, dass dieses Geländer die Sicherheitsanforderungen erfüllt und genauso hoch ist wie auf Brücken über die Donau oder sonst irgendwas, das ändert nichts daran, dass das Geländer bis knapp über die Hüfte geht und dass jeder Mensch da drüber fallen kann. Und wenn man sich die ursprünglichen Bilder ansieht, wenn dort Panik ausbricht, was Gott sei Dank nicht passiert ist und was sicherlich in großen Teilen auch dem besonnenen Verhalten der Rapid-Fans zu verdanken ist, dann ist das dort verdammt gefährlich. Und was man, denke ich, schon dazu sagen muss, man unterschätzt das ganz gerne, dass die aktive Fanszene hat, mit anderen Worten, hat relativ viel Erfahrung mit Crowd Control, so dämlich das jetzt vielleicht klingen mag. Die führen schon sehr lange Cortejos durch, haben Cortejos durch ausländische Städte mit noch ganz anderen Behörden durchgeführt, die deutlich aggressiver auftreten, als es meistens die österreichische Polizei tut. Die wissen schon, was sie tun und wissen normalerweise auch, wann man sich ruhig verhalten muss, unter Anführungszeichen, und denken gleichzeitig aber auch für alle Rapid-Fans mit, weil sie wissen, wie wir vorhin angesprochen haben, das sind jetzt vielleicht 300, 400 Leute, die aktiven Szene zuzurechnen sind, aber genauso 800 Leute, die das sicher nicht sind, und für die haben sie in diesem Fall erwiesenermaßen mitgedacht.
Da möchte ich anknüpfen, das ist eine sehr schlaue Aussage von dir, und da tue ich mir am schwersten bei dem Urteil, weil wir prüfen hier eine Verhältnismäßigkeit, und die Frage ist, es wird jetzt nicht juristisch, keine Angst, wie diese Verhältnismäßigkeit zu prüfen ist. Und du hast vollkommen recht, sie wurde im Wesentlichen deshalb bejaht, die Verhältnismäßigkeit, weil sich die Fanszene in ihrer Verantwortung für die Menschen da drinnen, glaube ich, sehr stark bewusst war. Da sind ja auch Familienväter drinnen, waren Familien drin, da waren Frauen drinnen. Natürlich hätten die mit dem Signal stürmen gestürmt, das haben sie aber nicht gemacht und hatten das unter Kontrolle. Und da tue ich mir auch als Jurist sehr schwer, die Verhältnismäßigkeit damit letztlich zu bejahen, weil sehr viel von der Fanszene kam, um diese Situation nicht eskalieren zu lassen. Und das, glaube ich, ist falsch herum. Es muss verhältnismäßig sein, weil objektiv der Ort und die Umstände geeignet waren, das dort vor Ort zu machen. Und es kann nicht sein, dass es verhältnismäßig ist, weil sich die Betroffenen aufgrund eines Zusammenhörigkeitsgefühls als Rapid-Fans und unter Leitung von oftmals sehr vernünftigen Menschen, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind, dann das dort haben nicht zum Eskalieren bringen lassen. Und das ist das, wo ich mir mit der Entscheidung, die zu respektieren ist, wir leben in einem Rechtsstaat, großes Rufzeichen, wo ich mir persönlich beim Lesen extrem schwer tue, das sage ich ehrlich. Weil das ist das Ausschlaggebende. Mich hat das gesagt, da war von Ihnen die Ansage, wir bleiben ruhig und deswegen ist dort nichts passiert. Gott sei Dank.
Wie gesagt, ich sehe das genauso, und ich glaube, eine Sache, die hier sehr rauskommt, die jetzt nicht per se etwas mit diesem Rapid-Kessel an sich zu tun hat, ist, dass sich die Öffentlichkeit und ganz besonders dann nochmal Behörden, die nicht dauerhaft damit zu tun haben, also vor allem Gerichte, schwer tun, einzuordnen, was da eigentlich passiert. Also wenn jetzt in einem öffentlichen Bericht steht, das sind 1300 Menschen und der Räumerplatz wurde in Besitz genommen und solche Geschichten. Es gibt jetzt nicht so viele Menschen, es gibt schon viele Menschen in Österreich, die sich mit Fußball beschäftigen, aber je mehr man da reingeht, desto kleiner wird die Gruppe. Die Gruppe, die ins Stadion geht, sind nicht mehr so viele. Die Gruppe, die sich mit den Fankurven auseinandersetzt, das sind noch mal weniger. Die Gruppe, die eine Fankurve wirklich von innen ein bisschen kennt, ohne jetzt Teil der aktiven Fanszene zu sein, das sind nicht viele Menschen und in der Öffentlichkeit wird eben gerne dieses aggressive Bild gezeichnet, unter Anführungszeichen. Das ist, denke ich, außer Frage, dass man das halt gerne hernimmt, weil es halt auch gute Boulevardschlagzeilen macht, das muss man halt ganz ehrlich sagen. Und ich denke, vor Gericht sieht man das auch ganz gut. Man muss, wenn ich jetzt mit einer Maßnahmenbeschwerde vor das Verwaltungsgericht ziehe, muss ich mal den Richter davon überzeugen, dass das in dem Rahmen, in dem es passiert ist, eigentlich ganz normal ist. Dass die aktive Fanszene da sagen wird, okay, wir bleiben ruhig, wir halten zusammen und nicht, wir versuchen da jetzt auszubrechen oder irgendwas Wahnsinniges zu machen. Das sind ganz schwere soziale Dynamiken meiner Meinung nach, weil man diese Dynamiken einfach nicht kennt. Man sieht das immer nur so von außen, das sind die wilden Fans, die da mit Pyrotechnik und bengalischen Fackeln hantieren und sich gegenseitig beschimpfen, aber da steckt ja viel mehr dahinter, hinter jeder Fanszene, nicht nur der von Rapid. Und das ist aber eine soziale Gruppe, mit der sich die Gesellschaft im Allgemeinen nicht viel beschäftigt und meist nur eine recht oberflächliche Meinung hat. Und das wird genauso auch für die Justizbehörden gelten.
Ist das im Urteil, spiegelt sich das wider, dass der Fußballfans quasi pauschal als auffällige Gruppe wahrgenommen wurden oder würdest du das nicht so sehen?
Das ist die perfekte Frage auf die Einwendung, die ich jetzt dringend loswerden möchte. Auch ein Urteil ist, hat etwas Persönliches aus Sicht desjenigen, der das Urteil spricht. Das darf es auch sein. Ein Recht wird noch, schauen wir, was die Zukunft bringt, Gott sei Dank von Menschen gesprochen und natürlich geht mit jedem Urteil eine natürlich sehr reduzierte, aber irgendeine persönliche Wertung wieder. Das ist so, das kann man auch nicht, das kann man kritisieren, aber das ist so. Wo Menschen sind, ist irgendeine persönliche Wertung drinnen. Und dieses Urteil ist aus der persönlichen Wertung des Herrn Raths, der das gemacht hat, war halt so, dass er der Polizei und der Aussagen der Polizei mehr Glauben schenken wolle und das halt dementsprechend mehr gewürdigt hat. Ist so, aber du hast vollkommen recht. Aber du hast recht, obwohl ich, da bin ich ja in meinem Beruf halt schwierig. Ich finde, man darf sich da schon noch hineinversetzen als Richter. Das muss man halt, das da finde ich halt schon. Und passiert das? Nein. Finde ich es zach oft? Ja. Aber da ist halt wirklich, ich bin natürlich leidenschaftlicher Anwalt, aber.
Ist das genug da ist passiert schwer. Bei dem Urteil?
Das, Simon.
Jetzt nagel ich dich fest, Paul.
Ich kann dir das nicht beantworten. Ich bin Anwalt geworden, weil ich aus Überzeugung subjektiv bin. Es ist für mich berufsbedingt sehr schwer, das könnt ihr und ich bewundere euch dafür. Ich kann es nicht. Ich sehe das subjektiv, das Urteil, als so nicht vertretbar. Der Mensch, der das gesprochen hat, ist ein Richter, der ist ausgebildet, der ist zur Objektivität verpflichtet. Er hat so gesehen, die Aussage ist, ich sehe es anders, er sieht so, aber er quint. Also er ist der entscheidende Faktor. Ich tue mir schwer damit, ja, ehrlicherweise.
Ich glaube, wenn ich das nur ganz kurz abschließend dazu sagen kann, was man dabei nicht unterschätzen darf oder was ich eigentlich vielleicht heruntergekocht sagen wollte, ist, wenn jetzt ein Gericht eine Entscheidung fällt, dann kann es diese Entscheidung fällen, weil das, ich weiß nicht, es geht um Schadenersatz bei einem Verkehrsunfall, eine objektive Materie, mit der die meisten Menschen was anfangen können, weil sie täglich auf der Straße sind und wissen, wie es dazugeht. Das ist relativ einfach. Aber genauso wie es teilweise rechtliche Spezialmaterien gibt, nicht jeder Richter wird sich im ersten Moment, wenn er mit einer kompletten Spezialmaterie konfrontiert wird, sofort damit auskennen. Er muss sich einlesen. Und genauso ist es dann aber teilweise auch bei objektiven oder bei den Sachverhalten. Eine große Gruppe Fans, die zu einem Spiel anreist, ist nicht alltäglich für jeden Richter. Und da muss man sich dann auch mal damit beschäftigen, genauso wie sich ein Richter vielleicht damit beschäftigen muss, dass er jetzt, weiß ich nicht, Medizinprodukterecht auf dem Tisch hat, mit dem er vielleicht nicht ständig zu tun hat. Und das ist das, was da ganz gerne mal untergeht. Es gibt Sachen, mit denen sich 90% der Leute auskennen und es gibt Sachen, mit denen sich die meisten Leute nicht wirklich beschäftigen. Und das müssen die Richter da genauso tun, wie übrigens auch die Anwälte diese Fälle dann annehmen und das vielleicht nicht davor getan haben schon.
Beim Anwalt ist nicht gescheitert in dem Fall. Den sie hatten, war einer der Besten in dieser Sache. Und es war nicht ich, muss ich dazu sagen. Also es ist nicht einmal Eigenlob.
Kommen wir zurück zur Geschichte, meine Herren. Alex hat bereits mehrere Stunden im Kessel aus und erzählt vom für ihn schlimmsten Moment.
Eher der schockierendste Moment war, wo ich halt realisiert habe am Anfang, weil der eine Freund von mir, mit dem ich geredet habe, der hat ihm gesagt, hey, eigentlich ich, der eigentlich sonst immer grantig bin, wenn irgend sowas passiert, habe eigentlich immer einen guten Schmäh drauf gehabt die ganze Zeit. Weil ich habe die Situation halt irgendwie am Ende des Tages so ein bisschen hingenommen. Ich habe mir gedacht, okay, ich kann jetzt nichts mehr ändern. Wir sind in einer Arschsituation. Wenn wir irgendwie blöd reagieren, kommt es zu einer Massenpanik. Das will niemand. Den ersten Moment, wo ich nur realisiert habe, dass da irgendwas komplett schief läuft, war, wie ich halt so ein bisschen gehört habe, okay, Rettung, Rettung, da ist eine Frau kollabiert, da geht es jemandem nicht schlecht. Also ob man, ich habe doch wirklich so einen 3-4 Meter Entfernung halt auch wirklich jemanden gesehen, der rausgetragen wurde eigentlich, weil der kollabiert ist, weil man ist halt einfach eng zusammengestanden. Und das ist eigentlich so der erste Moment, wo ich mir gedacht habe, puh, hier läuft was gewaltig schief. Und der zweite Punkt war eigentlich, als ein Katastrophenzug der Rettung gekommen ist, von wem der gerufen wurde, keine Ahnung, das weiß ich bis heute nicht, ob das die Rechtshilfe Rapid war, ob das Rapid-Fans waren. Die Polizei auf jeden Fall war es nicht, weil die Polizei hat diesen Katastrophenzug wieder weggeschickt.
Ja, Paul, es war kalt, dunkel, feucht, kurz gesagt Sauwetter. Hat die Polizei während der Anhaltung die Pflicht, die Grundbedürfnisse der Fans zu berücksichtigen?
Das ist im Urteil beschrieben worden mit, es ist zu vergleichen wie mit einer Situation an einem Volksfest oder in einem Stau. Dort werden die Grundbedürfnisse auch nicht von vornherein befriedigt und zur Frage, weil keine Sanitärräumlichkeiten war, wurde dann gesagt, naja, irgendwie darauf konnte man sich vorbereiten, weil beim Fußballspiel auch nicht. Also ja, das ist irgendwie beantwortet worden, aber also man liest es jetzt nicht und denkt sich nach der Lektüre des Urteils, ja, das ist rund. Also es ist beantwortet worden, es ist sich überlegt worden, aber der Alex sagt, ich zitiere ihn, ich möchte das ausdrücklich nicht sagen, das Wort, aber ich zitiere ihn, weil er hat es ausdrücklich gesagt, das war einfach Arsch. Also es ist gerecht, es ist, am Ende des Tages hat er sich's überlegt, der Richter, aber das kannst du ja nie vergleichen, du bist eingekesselt auf einer Brücke vom Stadion. Das kannst du nicht damit vergleichen mit einer Situation im Stau. Das sind Stresssituationen. Das gibt für mich kein rundes Bild, das Ganze.
Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, es gab eine ähnliche Beweiswürdigung, auch wenn es darum ging, okay, es war kalt, konnte man ihnen das zumuten. Und so ist ja der Richter dann auch ein bisschen auf die Zeit gekommen, wie lange das dann gerechtfertigt war, indem er gesagt hat, naja, die Leute, die da drin gestanden sind, haben sich ja generell darauf vorbereitet, lange in der Kälte zu verharren und Zeit draußen zu verbringen. Da muss man halt ganz ehrlich sagen, das ist halt ein bisschen eben fern der Stadionerfahrung, muss man sagen, weil ja, da mag es dann auch eng sein, aber ich kann mich frei bewegen. Ich habe eine Kantine, bei der ich mir was zu trinken holen kann, in dem Fall Heißgetränke wahrscheinlich. Ich habe eine Toilette oder mehrere Toiletten, auf die ich gehen kann. Also eine ganz andere Situation und ganz, ganz einfach gesagt, ich kann auch einfach gehen, wenn das Spiel schlecht ist, was es bekanntlich war, oder weil sonst irgendwas passiert, und das konnte man hier in dem Fall definitiv nicht. Also der Vergleich ist ein bisschen aus der Lebensrealität gegriffen.
Ich habe jetzt auch im Urteil nochmal nachgelesen, nicht, dass es heißt, der Kessler redet am Plätzchen, das machen wir nicht. Also er hat das wirklich damit begründet, dass er im Wesentlichen sagt, naja, für die Gesundheitsbeeinträchtigungen, die sind ja davon ausgegangen, dass sie in ein Fußballstadion gehen, also hätten sie die Medikamente mitgehen haben müssen. Und er hat zwar zugestanden, dass es im Stadion angenehmer gewesen wäre, weil dort könnte man sich was kaufen und in die Toilette gehen, aber das rechtfertigt jetzt noch nicht dafür, dass das dort nicht Verhältnismäßigkeit gewesen ist. Man kann es so sehen, es wurde so gesehen, also ich tue mir damit unendlich schwer, sage ich ehrlich. Also das Verhältnis, also ich tue mir damit schwer.
Bei mir als juristischer Laie auch ein bisschen komisch rübergekommen ist diese Geschichte mit der Rettung. Wenn ich jetzt in diesem Kessel stehe und mein Freund oder meine Freundin, die dabei ist, kollabiert, ich rufe die Rettung, den Notarzt, habe ich dann nicht auf jeden Fall das Recht, dass die auch bei der Polizei vorbeikommen, um Hilfe zu leisten?
Ja, selbstverständlich. Also ich meine, die Polizei muss ja bei solchen Anhaltungen auch dafür sorgen, dass die Sicherheit nach wie vor gewährleistet ist. Und wir reden da nicht über die Sicherheit mit alle Hände in die Taschen, es darf nichts geworfen werden, sondern Sicherheit einer Person ist auch die Gesundheit. Und ich meine, es gibt zwei schlechte Bilder. Erstens, das erste schlechte Bild ist, dass man dort einen Katastrophenzug anfahren lässt. In so einer Situation ist das nicht vernünftig. Katastrophe in so einer Situation, das Wort auf einem Rettungsauto ist nicht vernünftig. Das darf man als Behörde mit einplanen. Das ist deren Job. Und zweitens, die dann auch noch wegzuschicken, nachdem sie da ist, ist auch nicht schlau, ist aber rechtlich in der Würdigung irrelevant. Und noch einmal, auch bei der ganzen Kritik, die ich hier äußere, die durchaus mutig ist aus meiner Position, ich äußere diese Kritik und ich stehe dazu. Aber am Ende des Tages war es rechtmäßig. Das muss man immer, außer die Wegweisungen, absurd rechtlich, der Unterschied zwischen Identitätsfeststellung und Wegweisung, vielleicht kommen wir noch dazu, aber am Ende des Tages war es gerechtfertigt. Aber es bleiben so viele Fragezeichen über, das ist abenteuerlich zum Teil.
Die Rettung ist ja dann, Michi, auch nie wieder aufgeschienen, oder? In deinen Recherchen.
Ja, also da gibt es relativ wenig. Da gibt es halt diese Augenzeugenberichten, denen man, denke ich, Glauben schenken muss. Aber da jetzt zu sagen, was wirklich genau passiert ist, ist schwierig. Es gibt eine relativ in der parlamentarischen Beantwortung, weil das ist ja dann auch im Parlament behandelt worden, wird dann, glaube ich, von 10 Verletzten gesprochen, die weggebracht wurden. Was da wirklich genau passiert ist, ist sehr schwer einzuschätzen, weil es alles nur Augenzeugenberichte sind. Ja.
Ja, wir kommen Richtung Ende und hören jetzt noch, wie die Geschichte für Alex weitergegangen ist.
Also das haben wir auch gesehen. Wir haben gesehen, wie die Rettung gekommen ist. Und wir haben uns gedacht, okay, jetzt beruhigt sich vielleicht die Lage ein bisschen auch mit der Rettung. Aber man hat dann auch gesehen, wie dieser Katastrophenzug auch wieder weggefahren ist. Also es sind Teile von diesem, ich glaube, es ist dann ein Rettungswagen stehen geblieben, aber das sind halt schon 4, 5 Autos gekommen. Und am Ende ist, glaube ich, ein Auto da geblieben. Na, ein bisschen später ist dann wieder eins gekommen. Da habe ich mir gedacht, okay, hier läuft gerade was gewaltig schief. Wie kann man Rettungswegen wegschicken? Und ich glaube, bei einer Ausstellung von der Polizei wurde nachträglich gesagt, wir haben den nicht angefordert, also haben wir doch wieder weggeschickt. Glaube ich, wenn, ob das jetzt wirklich so stimmt, weiß ich jetzt nicht mehr. Das war für mich so viel ein Moment, hey, jetzt fühle ich mich auch langsam unwohl. Da kollabiert jemand, die Rettung wird weggeschickt, es ist kalt. Ich glaube, da war es dann so 8 herum, das Spiel war auf jeden Fall schon vorbei. Sind wir halt immer näher an die Grenze gekommen, also wir waren eigentlich immer mittig und sind dann eher immer weiter nach vorne gewandert. Irgendwann habe ich auch gesagt, hey, ich habe jetzt wirklich keinen Bock mehr. Versucht man es irgendwie vorzudrängeln, dass wir da schneller jetzt nach Hause kommen. Das ging auch erstaunlicherweise relativ gut, weil die Stimmung, wie gesagt, die ganze Zeit dennoch gut war, verhältnismäßig. Es war zwar jeder unfassbar angepisst, aber die Stimmung war gut. Also man hat sich dann auch versucht, irgendwie selbst so seinen Schmäh zu machen. Das ist ja da die Einflugschneise vom Schwächert. Irgendwie hat man sich dann über jedes 5. Flugzeug gefreut, was da gekommen ist und hat herumgejohlt und alles immer. Also irgendwie die Stimmung gut hochzuhalten. Und wie wir dann eben immer näher hingekommen sind, haben wir dann auch gesehen, okay, da ist auch jemand von der Caritas da. Es wurde sogar mittlerweile Tee ausgeteilt. Es wurde halt doch ein bisschen geschaut, dass da uns versucht wurde, die Situation zu verbessern. Als wir dann halt hingekommen sind zur Identitätsfeststellung, ja, das war für mich irgendwie der Moment, wo ich mich dann auf einmal irgendwie kriminalisiert gefühlt habe. Also das sind halt, keine Ahnung, 10 Posten gewesen von Polizisten. Bei jeder Polizist war in einem Kastenwagen, der umgeben war von nochmal 3, 4 Polizisten. Du wurdest halt dann so zu einem Kastenwagen hingelotst. Dort hast du dich hingestellt, dort haben sie dann gesagt, gut, Jacke ausziehen und Haube runter und was auch immer. Und dann wurdest du eigentlich von denen von oben bis unten mal abgetastet. War jetzt, finde ich, jetzt nicht so ein Abtasten im Fußballstadion, was ich gewohnt bin. Es war halt schon eher ein Gescheit. Also wurde wirklich jede Körperstelle relativ intensiv abgetastet, auch zwischen dem Schritt. Also weil die halt wirklich geschaut haben, ob man da irgendwo Pyrotechnik hat. Was, also das war für mich so eine Situation. Was wollen die Polizisten gerade mit dieser Situation bezwecken? Die kesseln Leute 6 Stunden ein und dann untersuchen die noch immer einen so. Als ob Fußballfans so blöd sind, dass wenn sie wissen, sie werden jetzt von der Polizei identifiziert und alles drum und dran, dass wenn sie Pyrotechnik hätten, dass sie die noch immer am Körper tragen. Das war für mich so ein Moment, hey, hier wird man kriminalisiert, hier wird man verhöhnt von der Polizei, indem man einfach jemanden eine ungute Situation schafft. Und das war für mich halt echt einfach ein sehr unangenehmer Moment, weil ich damit einfach nicht gerechnet gehabt habe. Dann wurde ich noch darauf hingewiesen, ja, ich muss jetzt die Umgebung und das Stadion sofort verlassen. Und dann wurde mir ein Zettel mitgegeben, dann wurde ich auch noch fotografiert. Es war alles perfekt vorbereitet, es waren tausende von Zetteln vorbereitet mit der Wegweisung. Und das war für mich der Moment, okay, war das vielleicht doch auf einmal geplant, wenn ich jetzt zurückgehe auf meine vorherigen Ausführungen? War das jetzt vielleicht doch eine perfekt geplante Retourkutsche auf die Choreografie 3 Tage vorher? Weil warum hat man auf einmal so viel Zettel für 1300 Leute vorbereitet, wo auch die Adresse steht mit, sie werden doch aufgefordert, den Platz rund um das Rohrstadion in so und so einer Distanz jetzt zu vermeiden. Wenn sie doch festgehalten werden, können sie eingesperrt werden oder so immer. Also da war ja alles vorbereitet. Man hatte die Ressourcen, man hatte auf einmal alles. 1338 Leute waren das.
Ja, es gab ein juristisches Nachspiel. Da ist vor allem auch die Rechtshilfe Rapid zu erwähnen, die da sehr aktiv beteiligt war. Paul, kannst du kurz für uns zusammenfassen, was rausgekommen ist?
Wir haben jetzt die Sache mit der Identitätsfeststellung, glaube ich, das haben wir gerade gedeckt, was dann rechtswidrig, also es gab zwei Punkte, die dann rechtswidrig waren. Das eine war die Identitätsfeststellungen nach 20.30 Uhr. Da hat man gesagt, das war dann einfach zu spät, dann war es nicht mehr verhältnismäßig. Und das zweite war die Wegweisungen, weil das Spannende zwischen Identitätsfeststellung, das ist ein schwieriges Wort, Identitätsfeststellung und Wegweisung, die Anspruchsvoraussetzungen sind relativ gleich, aber bei der Wegweisung hat man dann gesagt, die Wegweisung des Einzelnen kann nur erfolgen, wenn vom Einzelnen eine Gefahr ausgeht. Die Identitätsfeststellung hat man damit begründet, dass man sagt, man muss die Identität deswegen feststellen, weil eine strafbare Handlung gemacht ist, aber eigentlich müsste da auch vom Einzelnen eine Gefahr ausgegangen sein. Das hat man dann aber auch, glaube ich, zu Recht auf eine höhere Ebene gehabt, weil das muss man erst feststellen, von wem es ist. Aber den wegweisen darf ich ihn nur, wenn er konkret eine Gefährdung ist. Und da hat man gesagt, na, für die Wegweisung gab es keine Rechtsgrundlage und die wurde generell als rechtswidrig erachtet. Generell im Sinne von denjenigen, die eine Beschwerde erhoben haben. Also nicht der Akt der Wegweisung, sondern die, die eine Beschwerde erhoben haben. Gegen die war die Wegweisung gerechtfertigt. Und 20.30 Uhr war deswegen, weil dann hat das Gericht gesagt, naja, sie waren darauf eingestellt, bis 19 Uhr das Fußballspiel dauert, bis 19.30 Uhr hätten wir dann eh im Stadion bleiben müssen. Eine Stunde haben sie es nicht gemacht, also bis 20.30 Uhr war es jedenfalls gerechtfertigt.
Ich glaube, ein kleiner Punkt, der bei der Wegweisung auch noch ganz spannend ist, der in der Prozessberichterstattung ein bisschen rausgekommen ist, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es der Alex auch gesagt hat, ist, man braucht eben diese individuelle Gefährdungsprognose und es gibt nicht wenig Stimmen, und da muss man sagen, dass wir jetzt so schon stimmen, dass den Fans eigentlich schon um 15 Uhr, also im Endeffekt genau gleichzeitig mit der Anhaltung und der Kommunikation, dass die Identitäten festgestellt werden, eigentlich gesagt wurde, ihr werdet alle weggewiesen. Und da ist dann schon klar, es ist eigentlich unmöglich, eine individuelle Gefährdungsprognose zu machen. Ich habe die Leute noch nicht identifiziert, ich kann sie noch nicht als Gefährder identifizieren. Insofern, das war von Anfang an von einem relativ schwachen Fuß oder Standbein.
Ja, deswegen war es auch verboten, wobei bei der Wegweisung gibt es ja, man kann ja auch ganze Gruppen wegweisen. Dann haben sie es einzeln weggewiesen und ich glaube, der juristische Fehler war von der Polizei, dass sie alle einzeln weggewiesen haben. Ich würde mich nicht trauen zu wetten, wie es ausgegangen wäre, wenn sie gesagt hätten, und ich glaube, das wäre auch richtiger gewesen, das haben sie nur übersehen, dass sie gesagt haben, sie lösen die Versammlung auf, dann hätten sie eine andere Grundlage, dann hätten sie halt alle von dort weggeschickt und hätten dann die Gruppe weggewiesen von dort. Vielleicht wären wir mit dem rausgekommen, wie dem auch sei. Ich glaube, die Wegweisung ist generell problematisch und das Learning daraus ist, dass das auf jeden Fall nicht mehr geht. Aber auch hier, du hast das schon vorher gesagt, lieber Michi, es ist eh wurscht, weil nach der Identitätsfeststellung war es eh aus. Das heißt, die Wegweisung hätte man sich schenken können am Ende des Tages. Und vielleicht ist das Learning daraus. Aber das andere Learning ist auch daraus, wenn die Polizei nicht will, dass man ins Stadion kommt, machen sie halt die Identitätsfeststellung ein bisschen länger, weil offensichtlich ist es bis nach einem Fußballspiel gerechtfertigt. Und das ist ja der Trugschluss, den man aus diesem Urteil ziehen könnte, aus Sicht der Exekutive. Weil das ist jetzt das Urteil, wenn man so will.
Das Urteil hat jetzt eigentlich für die Fans am Ende gar nichts gebracht, oder? Sie haben zwar teilweise Recht bekommen, aber ich komme wieder auf die Eintrittskarten zurück. Da gab es eigentlich keine Refundierungen oder dergleichen.
Nein, weil ja die Wegweisung nicht ursächlich dafür war, dass man das Spiel nicht gesehen hat.
Aber die Festhaltung.
Die Identitätsfeststellung, und die war gerechtfertigt.
Dann hören wir uns jetzt noch an, wie Alex diese Geschichte beendet.
Es waren so viele unschuldige Leute auch mit dabei. Man hätte zumindest auf jeden Fall einen Teil der Leute, wo man schon klar sehen kann, dass die das nicht machen, hätte man schon längst früher rauslassen können. Also wie wir dann weggewiesen worden sind, ich bin zum Glück gleichzeitig mit dem Flo auch kontrolliert worden. Also er wurde, glaube ich, zwei, drei Stationen neben mir kontrolliert, Polizeistation sozusagen. Dann sind wir die ganze Labergstraße wieder runtergegangen und haben uns eigentlich so gedacht, was ist da eigentlich gerade passiert? Also wir wurden dann schon noch bis zur U-Bahn-Station mit Polizisten runterbegleitet, dass wir auch wirklich diese Zone verlassen. Und wir haben uns dann gedacht, was ist da eigentlich gerade wirklich passiert? Weil mein Handy war leer, ich hatte keinen Kontakt mit irgendjemandem. Und dann habe ich mir mit Flo gesagt, hey, das können wir jetzt gerade nicht, wir können jetzt nicht nach Hause gehen, das geht jetzt nicht. Dann sind wir in den Achten heimgefahren, haben uns dort noch in einen Beisel gesetzt und dort noch ein Bier getrunken und haben dort erst eigentlich in dem Moment, als man irgendwie wieder Akkus bei den Handys hatten, realisiert haben und WhatsApp-Nachrichten gelesen haben, ORF-Beiträge, was auch immer, haben wir eigentlich erst realisiert, was da gerade wirklich passiert ist. Dann hatten wir auch Bilder von außen gesehen, das haben wir teilweise nicht so wahrgenommen, wie eng dieser Streifen tatsächlich war und wie eng Leute, die direkt am Zaun zur Tangente waren, was die gefühlt haben müssen. Das sind ja Leute wirklich direkt beim Zaun gestanden, der bei denen auf Hüfthöhe war. Und wenn, zum Glück war ich nicht auf der Position, aber wenn ich als Fan dort gewesen wäre, ich hätte mich da eigentlich durchgehend nur angeschissen, weil wenn da irgendeine Panik ausbricht, ich bin der Erste, der dann runterfliegt. Und das haben wir erst dann eigentlich, wenn wir dann so beim Bier gesessen sind, erst so richtig realisiert, als wir alle Nachrichten gelesen haben, Bilder gesehen haben, haben wir erst so gecheckt, was da gerade mit uns passiert ist. Wir wurden gerade wirklich schwerst kriminalisiert für, sag ich mal schon, ein Vergehen, was auch verurteilt gehört, weil das ist auch gemeingefährdend, wenn man da Gegenstände auf die Autobahn wirft, auf jeden Fall. Aber wie dann reagiert wurde von der Polizei und was mit uns dann passiert ist, war gemeingefährlich von der Polizei, war ein komplett unlogisches Handeln der Polizei, uns genau an dieser Stelle einzukesseln und so lange einzukesseln, so lange zu brauchen, am Ende des Tages aber trotzdem perfekt vorbereitet zu sein für alles. Ja, war dann, also erst in diesem Moment hat man es realisiert und erst wie ich dann heimgekommen bin und dann zur ZIP 2 gekommen, ich glaube, ich bin um 10 circa nach Hause gekommen und dann war nämlich in der ZIP 2 schon ein Beitrag. Erst da habe ich es so wirklich realisiert, was da tatsächlich passiert ist. Und auch in den nächsten, auch in den Tagen drauf kam mir dann die mediale Aufarbeitung. Und was ich auch sehr froh war, zum allerersten Mal in der Geschichte des österreichischen Fußballs, glaube ich, wurden die Fans nicht ins böse Licht gerückt, sondern wurde schon klar die Handlung der Polizei kritisiert, was ich in dem Moment auch zu 100% richtig gefunden habe. Weil in dem Moment, es sind vier Leute, die sich fehlverhalten haben und daraufhin hat man 1338 Leute kollektiv bestraft.
Wie schließen wir diesen Fall jetzt ab? Was gibt es noch dazu zu sagen?
Ich fang gern an. Learning 1, das ist aber ein Learning, das ich jeden Tag gebe. Recht und Gerechtigkeit, die gehören nicht zusammen, bitte. Das muss man sich immer vor Augen führen. Das zweite Learning, was man sich aus der Sache ziehen sollte, ist, dass bei all der Animositäten zwischen aktiver Fanszene und Polizei es trotzdem wichtig ist, dass auf zwischenmenschlicher Ebene dort Kanäle offen sind und dass sich die, zumindest die Entscheidungsträger dort auch so gut verstehen, dass solche Situationen einfach nicht mehr vorkommen. Das muss man klar sagen. Und das Dritte, was man sagen muss, ist, dass es durchaus der ganze Bereich Sportrecht in Österreich, sei es die Frage von Dienstverhältnissen von Fußballspielern bis zu Veranstaltungen bei Fußballspielen, es vielleicht auch irgendwann mal an der Zeit wird, das Thema Sportrecht in Österreich vielleicht vollumfassend zu regeln und sich zu überlegen, ob man nicht wirklich eigene Sportgesetze macht, die genau für solche Sachen wirklich Rechtsgrundlagen und letztlich auch Maßnahmenkataloge vorsieht. Weil es kann natürlich nicht sein, dass Veranstaltungen, die wöchentlich stattfinden, wie Fußballspiele, da bis viermal im Jahr, wenn sie zusammenspielen, sonst jetzt vielleicht nicht mehr, dass da irgendwas Zufällen überlassen ist. Da muss es Dienstanweisungen geben, da muss es klare Kataloge geben. Die EM hat man gehofft, dass man da irgendwie Maßnahmenkataloge entwickelt, aber da muss es irgendwie stringente Abläufe geben. Jeder weiß, wo die Stadien sind, jeder weiß, wo Fanwege sind. Das ist alles viel planbarer. Es darf nicht zu einer Situation kommen, dass da irgendwas zufällt oder Entscheidungen einzeln überlassen wird. Und das ist, glaube ich, dann auch eine Bringschuld der Politik, nicht nur der Polizei, sondern auch der Politik, sich zu überlegen, wie man Sportveranstaltungen sicher macht, zugänglich macht und wenn was passiert, einen Maßnahmenkatalog zur Verfügung hat, der klar ist, der transparent ist, in dem man vielleicht auch Einsicht hat vorab und das dann einfach auch vorab besser kommuniziert. Das ist das Learning daraus. Es kann immer was passieren, es kann Ausschreitungen geben etc., aber es muss immer klar sein, was passiert. Und das ist das, glaube ich, das ist das To-Do. Und da merke ich jetzt in den letzten 5 Jahren ehrlicherweise nicht viel, dass es da ein Bewusstsein dafür gibt, dass man die Zusammenarbeit zwischen Fangruppen und der Polizei, das ist sicher besser geworden, das und bleibt eigentlich auch gut, aber dass man die Maßnahmenkataloge verschärft und dass man das klarer macht oder den Zuzug zu Stadien klarer macht, schaut, wo gehen die Leute hin, Korridore einrichtet, auch für solche Sachen. Sowas gehört einfach besser geplant, vorausschauender. Und das wäre irgendwie der Appell, wenn man den so rausschicken darf, dass man sich das vielleicht noch einmal überlegt.
Danke, Paul.
Ich denke, da muss man auch sagen, es ist faszinierend, wie lange diese, sehr konkret, wie lange diese Marschroute für den Derby-Marsch, für den Quartier von Rapid-Fans zum Horststadion aufrecht war. Es ging ja jahrelang über diesen Trampelpfad und erst im Zuge dieses Kessels und der Aufarbeitung ist man dann drauf gekommen, vielleicht findet man dann doch einen besseren Weg, um zum Auswärtssektor zu gelangen. Man muss dazu sagen, der führt immer noch über die Tangente und die Brücke ist deutlich kleiner geworden, über die man jetzt gehen muss. Aber man hat sich immerhin was überlegt und hat irgendwie freiere Flächen. Sonst kann ich mich dem Paul eigentlich wirklich vollinhaltlich anschließen. Da fehlen Dinge, was ich vielleicht noch ergänzen würde. Es ist, ein spannender Fall in der öffentlichen Wahrnehmung, weil es einer der wenigen ist, wo tatsächlich Fußballfans oder in dem Fall auch Rapid-Fans relativ positiv weggekommen sind, obwohl eigentlich viel darüber geredet wurde, was da nicht alles passiert ist, um das Ganze auszulösen. Aber im Endeffekt hat es eine Diskussion hervorgebracht, was darf die Polizei, war das gerechtfertigt, war das verhältnismäßig. Das ist etwas, was man eigentlich selten mitbekommt, wenn es darum geht, was passiert zwischen Fans und Polizei im Stadion. Ist auch jetzt gerade bei dem bisschen aktuellen Fall aufzuwerfen. In Deutschland gibt es ja auch gerade wieder relativ viele Eskalationen in Stadien. Auch da ist diese Diskussion eigentlich zweitrangig. Es geht meistens nur darum, dass Fangruppen sagen, wir wurden ungerecht behandelt und die Polizei sagt, sehr salopp gesagt, das passt schon so, weil ihr habt irgendwas anderes gemacht. Und das ist einer der wenigen Fälle in der österreichischen, aber auch generell in der deutschsprachigen Medienöffentlichkeit, der tatsächlich diskutiert wurde, weil es zu diesen Maßnahmenbeschwerden kam, weil tatsächlich aufgearbeitet wurde und weil es tatsächlich auch ein parlamentarisches Nachspiel gab. Das ist ja auch nicht üblich für Aktionen im Fußballstadion, dass es dann tatsächlich auch zu einer dringlichen Anfrage im Bundesrat gekommen ist, bei der dann tatsächlich der damalige Innenminister, Herbert Kickl, um das festzustellen, auch sein Statement abgeben musste.
Okay, ich sage vielen Dank, Paul, dass du uns mit deinen Expertisen bei diesem Fall weitergeholfen hast und dass wir bei dir aufnehmen konnten.
Danke, dass man mich gefragt hat. Danke für die Einladung. Und ja, danke euch beiden. Es war hochspannend und hat mich aus meinem Alltag wieder rausgezogen. Vielen Dank dafür.
Gerne. Und danke auch, Michi, dass du die Geschichte recherchiert hast. Und schauen wir mal, ob wir weitere, vielleicht echtere Fußball-Crime-Fälle finden werden und in Podcasts verarbeiten.
Wir haben jetzt noch bei der Rechtshilfe Rapid nachgefragt, was dieser Fall für juristische Folgen mit sich gebracht hat. Die Sprecherin der Rechtshilfe, Pia Kern, hat uns einige weitere interessante Einblicke zu dem Fall gegeben.
Ich bin jetzt mit Pia von der Rechtshilfe Rapid verbunden. Hallo Pia, danke, dass du dir Zeit nimmst.
Servus, danke für die Einladung.
Kannst du bitte als erstes mal kurz die Rechtshilfe Rapid vorstellen?
Ja, sehr gern. Also wir sind ein Kollektiv von Rapid-Fans für Rapid-Fans. Wir sind dafür da, um juristische Unterstützung zu leisten im Umgang mit Behörden, Gerichten und vor allem der Polizei. Wir bestehen aus mehreren Aktivisten und Aktivistinnen, worunter auch Juristen sind und kennen uns daher sehr gut aus.
Ja, du hast unsere Geschichte vom Rapid-Fan Alex auch gehört. Gibt es da irgendwelche Ergänzungen noch, die du dazu gerne machen würdest?
Was ich gerne noch ergänzen würde, ist die Situation jetzt vor Ort und auch noch quasi vor dem Cordeo und auch vor dem ersten Schneeballwurf, weil Aktivisten von uns haben schon davor gemerkt, dass irgendetwas komisch ist und sind dem Cordeo deswegen vorangegangen. Und haben da auch vor Ort gesehen, dass hier etwas anders ist. Absperrungen sind aufgebaut, die sonst nicht da sind. Polizeikräfte sind da, die sonst nicht da sind. Und generell hat man einfach gemerkt, irgendetwas ist anders. Und das hat man auch schon gemerkt. Also diese Absperrungen waren auch schon da, bevor noch irgendetwas passiert ist. Ja, und diese Beobachtungen haben uns einfach gezeigt, irgendwas ist geplant.
Vielleicht kannst du uns auch gleich einen Überblick geben, was das juristische Nachspiel der Ereignisse vom 16.12.2018 betrifft. Ihr habt ja da auch mehrere Prozesse geführt. Wie ist das abgelaufen?
Genau, also vor allem haben wir diese Maßnahmenbeschwerden eingebracht. Und zwar ging es darum, dass man verwaltungsrechtlich sich das anschaut, das Vorgehen der Polizei und vor allem genau diese Maßnahme, dieses Kesseln, Anhalten, Identität feststellen und dann die Wegweisung. Und da haben wir aus vielen Teilnehmern ein paar herausgenommen, die sich freiwillig auch gemeldet haben, so ein Beschwerdeverfahren zu führen und haben dann mit unserem Kooperationsanwalt eben ein Verfahren am Landesverwaltungsgericht Wien angestrengt. Und um es schon mal kurz vorab zu sagen, es ist mit einem Teilerfolg ausgegangen. Also wir sind einerseits durchaus zufrieden mit dem Urteil, dass mal geurteilt wurde, dass das Vorgehen der Polizei, so wie es war, nicht rechtens war. Aber wir sind auch zu einem Teil unzufrieden, weil auch festgehalten wurde, dass es teilweise gerechtfertigt war, weil das Verfahren, so wie es geführt wurde, einfach nicht dem entspricht, wie es unserer Meinung nach objektiv hätte verlaufen sollen. Ja, und da meine ich, dass es einfach, wir wissen an sich, die Verwaltungsgerichte sind sehr behördenfreundlich. Aber in diesem Fall haben wir es eigentlich schon erwartet, dass die Polizei auch vom Gericht viel kritischer beurteilt wird und auch ihre Vorgehensweise unter die Lupe genommen wird. Und das war leider nicht der Fall. Es war so, dass die Polizei wirklich auch im Verfahren einfach Behauptungen aufgestellt hat und diese Behauptungen nicht beweisen konnte und auch nicht wollte und aber auch nach dem Richter nicht musste, weil der einfach angenommen hat, die Polizei wird ja nicht lügen. Und hingegen die Beschwerdeführer, die wurden teilweise wie Angeklagte in die Mangel genommen. Und das haben wir einfach als nicht fairen Prozess empfunden und sind auch mit dem Ausgang natürlich nicht ganz zufrieden.
Wie wirkt dieses Urteil aus rechtlicher Sicht?
Ja, aus rechtlicher Sicht muss man sagen, dieses Urteil sagt alleine nur, dass in diesem speziellen Fall, also und damit meine ich der Sachverhalt, der vom Gericht festgestellt wurde, dass in diesem Fall die Identitätsfeststellungen bis zu einem gewissen Grad, bis zu einem gewissen Zeitpunkt gerechtfertigt waren und die Wegweisungen aber nicht. Und man muss hier dazu sagen, nicht nur, dass es auf diesen, nur auf diesen konkreten Sachverhalt bezogen ist, ist es auch noch so, dass es nur ein Landesverwaltungsgericht entschieden hat, und zwar das Landesverwaltungsgericht Wien. Das hat auch kein Höchstgericht entschieden und es kann sein, dass ein anderes Landesverwaltungsgericht anders entscheiden würde. Und was mir da in dem Zusammenhang auch noch wichtig ist, klarzustellen, weil das vielleicht bis jetzt nicht ganz klar rübergekommen ist. Eine Identitätsfeststellung ist nicht jederzeit überall bei jedem möglich. Die Polizei muss das sehr wohl schon einen triftigen Grund dafür haben. Nach dem Gesetz ist eine Identitätsfeststellung nur dann zulässig, wenn aufgrund bestimmter Tatsachen angenommen werden kann, dass eine Person an einer Straftat beteiligt ist oder über Umstände der Begehung einer Straftat Auskunft geben kann oder Spuren hinterlassen hat, die der Aufklärung dienen könnten. Und es ist also nicht einfach so, dass man sich jederzeit auf der Straße, wenn die Polizei das will, seine Identität ausweisen muss, sondern die Polizei muss eben bestimmte Tatsachen vorweisen können, weswegen sie einen dieser drei genannten Gründe annehmen. Und diese müsste die Polizei eigentlich auch ganz genau begründen können jedes Mal.
Ihr habt das Urteil dann als enttäuschend beschrieben in einer Aussendung. Was habt ihr euch erwartet?
Naja, wir haben uns ganz ehrlich erwartet, dass viel mehr darauf eingegangen wird, dass das hinten und vorne nicht zusammenpasst, was die Polizei behauptet hat, was die Polizei vor allem auch medial verbreitet hat und was sie dann im Gericht belegen konnten. Weil man muss schon sagen, die Polizei hat von Anfang an mit Falschmeldungen gearbeitet. Das hat damit angefangen, dass schon ganz zu Beginn vom Marsch hat die Polizei getweetet, dass pyrotechnische Gegenstände und Flaschen auf die Autobahn geworfen wurden. Und dieser Tweet, nicht nur, dass der gelöscht wurde, wurde dann im Verfahren, hat es keinen einzigen Polizeibeamten gegeben, der das gesehen hat, der wirklich sagen konnte, ich habe das wahrgenommen, sondern man hat nur gesagt, ja, das konnte man über den Funk hören, dass das passiert ist. Die Funkprotokolle selbst aber wurden nicht vorgelegt, sondern die wurden gelöscht. Und so hat sich das durch das ganze Verfahren gezogen, dass da einfach Dinge aufgestellt worden sind, Behauptungen von der Polizei, die aber den Sachverhalt geprägt haben und die aber nicht belegt worden sind und aber auch vom Richter dem nicht so gewürdigt worden sind, wie wir das wollten, und zwar dahingehend, dass das eben genau nicht so stattgefunden hat, wie die Polizei behauptet.
Ihr habt ja in euren Pressemitteilungen zu der Zeit auch von einer geplanten Aktion geschrieben. Seid ihr noch immer dieser Meinung?
Ja, also auf jeden Fall. Es ist so, es gab schon früh Anzeichen, dass irgendetwas im Busch ist bei diesem Quartier. Man hat schon in Bezug der Sicherheitsbesprechung dann gehört, dass es diesmal eine sehr heikle Angelegenheit wird. Wir haben auch deswegen, wir Aktivisten von der Rechtshilfe, nochmal genauer hingeschaut als sonst. Und wir kennen ja auch die Arbeit von der Polizei sehr gut und haben einfach gemerkt, irgendetwas ist komisch. Und auch wenn wir nicht genau wussten, was. Es sind dann Aktivisten von uns auch dem Corteo vorangegangen und haben dann auch vor Ort Hinweise bemerkt, dass da irgendetwas geplant ist. Es waren zum Beispiel schon Absperrungen vorbereitet, die sonst nicht dort sind. Und es sind Dinge aufgebaut gewesen, es waren Polizeikräfte bereitgestellt, die sonst nicht da waren. Und Fakt ist für uns, das können wir anhand unserer Beobachtungen definitiv sagen, diese ganze Aktion der Polizei war sicher keine rein spontane.
Ja, unser Fan Alex, du hast ja seine Geschichte auch gehört, hat ja auch vermutet, dass das mit den Vorfällen beim Europacup-Spiel zwischen Rapid und den Glasgow Rangers, genauer gesagt mit einer Choreografie ACAB gegen die Polizei zu tun haben könnte. Sind eure Vermutungen auch in diese Richtung gegangen?
Also, wie gesagt, Fakt ist für uns, man hat gemerkt, es ist etwas anders, man hat gemerkt, es ist etwas hier geplant gewesen. Ja, warum jetzt genau und ob man das genau auf diese Choreo zurückführen kann, ist halt wieder ein Thema, wo wir sagen, das ist quasi kein Thema von uns als Rechtshilfe, das jetzt irgendwie zu beurteilen, und interessiert uns auch ehrlich gesagt nicht wirklich, sondern uns geht es nur darum, das Verhalten der Polizei da zu analysieren.
Also ihr habt auch die Pressearbeit der Polizei kritisiert. Innenminister Kickl hat damals diese Aktion vehement verteidigt. In welche Richtung ging da eure Kritik an der Polizei im Nachhinein, in der medialen Darstellung auch?
Die Polizei hat da wirklich bewusst mit Falschinformationen auch gearbeitet, die dann auch weitergetragen worden sind. Ich glaube, eben Kickl war es dann auch, der dann davon gesprochen hat, dass die Cola Whisky ja quasi das Lieblingsgetränk der Ultras ist, auch bezogen darauf, dass er quasi angeblich Flaschen, Whiskyflaschen da auf die Autobahn geworfen worden sind. Und diese Medienarbeit, die Polizei da geleistet hat, das war jetzt keine zufällige, sondern das war wirklich eine strategische Medienarbeit, die aber auch im Nachhinein sie nicht rechtfertigen mussten. Sie haben dann eben Tweets einfach wieder gelöscht. Zum Beispiel auch wirklich irritierenderweise wurde dann während dem Kessel auch schon getweetet von der Polizei, dass Teile der Täter, also dass teilweise die Täter schon ausgeforscht worden sind. Und wir kennen aber bis heute zum Beispiel kein Strafverfahren gegen irgendeinen der angeblichen Täter.
Wenn du jetzt an die Ereignisse und die Folgen dieses 16.12.2018 zurückdenkst, auch vielleicht was sich positiv durch eure Arbeit entwickelt hat, wie kannst du das jetzt mit einem Abstand von 5 Jahren vielleicht auch rückblickend nochmal betrachten?
Ja, also was auf jeden Fall positiv ist, ist, dass die Polizei seitdem sicherlich vorsichtiger ist und dass sie sich auch das einmal öfter überlegen, ob sie wirklich so harte Maßnahmen setzen. Also die Polizei hat mit dieser Gegenwehr, die wir dann im Nachhinein auch in diesem Prozess geleistet haben, sicher nicht gerechnet. Und der Prozess war auch auf jeden Fall peinlich für die Polizei. Und intern hat es da auf jeden Fall zu Konsequenzen geführt. Und deswegen sind wir auch noch immer froh und stolz auf uns, dass wir diesen Prozess so durchgezogen haben, wie wir das gemacht haben. Negative Auswirkungen sehe ich zum Beispiel dort, dass man schon sagen muss, dass vor allem jetzt Leute, die nicht der Szene angehören, wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet haben, wie leicht und wie schnell es geht, dass man da einfach eben da zu dem Handkuss kommt, solche extremen Maßnahmen der Polizei ausgesetzt zu sein. Deswegen auch wieder auf der Seite wahrscheinlich sich jetzt ein normaler Fan wahrscheinlich einmal öfter überlegt, irgendwo dabei zu sein, vor allem wenn es kalt ist, weil man einfach die Sorge hat und seitdem auch irgendwo haben muss, dass die Polizei auf solche Ideen kommt. Was mir da in dem Zusammenhang auch noch wichtig ist zu sagen, man sollte meinen, dass man generell auch gelernt hat aus diesem Ereignis, was den Zugang zum Stadion angeht. Und es ist jetzt aber so, dass auch durch den Neubau vom Austria-Stadion ist die Situation nicht besser geworden, sondern noch viel schlechter. Weil wir gehen jetzt, wenn wir zum Austria-Stadion gehen müssen, über eine schmale Brücke, die auch wiederum links und rechts nicht ausreichend baulich abgesichert ist. Und keiner will hier scheinbar die Kosten aufwenden, um da einen angemessenen Zugang für die Auswärtsfans zu schaffen. Und das sehe ich schon, das ist schon richtig lächerlich.
Ja, Pia, dann sage ich vielen Dank, dass du dir von der Rechtshilfe Rapid Zeit genommen hast, um unsere Fragen zu beantworten.
Danke, danke auch nochmal für die Einladung und danke vor allem dafür, dass wir das Interview auf meinem Wunsch am 13.12. durchführen konnten.
Ja, 5 Jahre ist es her, dass sich dieser Fall ereignet hat und ein letztes Mal blickt jetzt auch noch Rapid-Fan Alex auf die Geschichte zurück.
5 Jahre, ja, sind jetzt natürlich jetzt schon vergangen, lange Zeit. Natürlich wird man immer wieder, sage ich, am Jahrestag des Geschehens auf Facebook erinnert und alles drum und dran. Denke ich immer wieder dran zurück und denke mir, ärgere mich noch immer fürchterlich. Und heutzutage, die da bist, man denkt sich natürlich immer, vielleicht passiert wieder was. Wir haben ja wieder eingekesselt. Und wenn ich heute immer bei einem Derbymarsch gehe und an diesem Platz vorbeigehe, mittlerweile geht man ja nicht mehr diese Route, mittlerweile macht das die Polizei ja anders. Wir gehen dann noch immer die Lahrbergstraße rauf, aber wir gehen nicht mehr über dieses Wiesenstück, sondern wir gehen zu einer Brücke und über die werden wir immer in Kleingruppen mit 3, 4 Polizisten drüber gelotst, also so, dass man am Ende des Tages dann wirklich sehen kann, wenn da was drüber geworfen wird, wer ist das? Lustigerweise macht es trotzdem keinen Sinn, weil wenn das Spiel vorbei ist, können alle einfach über diese Strecke wieder gehen. Das heißt, selbst da wäre wieder die Gemeingefährdung da, die Polizei argumentiert hat. Also ja, betrifft da nur den Weg hin, aber jedes Mal bei jedem Derby, wenn ich dann bei jedem Auswärtsderby, wenn ich da hingehe und diesen Platz dort sehe oder die Wiese stehe, erinnere ich mich schon immer ein bisschen mit Ganselhaut auch eigentlich dann zurück, weil ich mir gedacht habe, hey, hätte auch ganz anders ausgehen können. Die Fans hätten eskalieren können, wir als Gruppe hätten eskalieren können, die Polizei hätte eskalieren können. Also ich war ja auch einmal bei einem Sturm-Auswärtsspiel, wo die Polizei uns auch nicht rausgelassen gehabt hat und dann Pfefferspray oder Pfefferspray war es, glaube ich, verwendet hat. Das hat man auch natürlich sofort im Hals und alles gemerkt. Und wenn das in dem Moment passiert wäre, ich weiß bis heute nicht, wie dramatisch dann alles wirklich ausgegangen ist. Also erinnere mich natürlich nicht wirklich gern eigentlich an diesen Tag zurück, auch wenn ich an dem Ort immer wieder vorbeigehe. Am Ende des Tages Glück im Unglück.
Das war der zweite und letzte Teil unseres Football Crime Podcasts, der Rapid Kessel. Mitgewirkt haben Rapid-Fan Alex, der uns seine persönliche Geschichte erzählt hat, Michi Hönig, der den Fall recherchiert hat, Sebastian Hinterwirth, der das Interview geführt hat, Rechtsanwalt Paul Kessler in analytischer Funktion und ich, Simon Hirt, als Gestalter. Danke auch an dieser Stelle an Robert Schwarz für die Postproduktion der Sendung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Palestra Podcast.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.